SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute und morgen senden wir die Erzählung Always Happy Hour der texanischen Autorin Mary Miller. Die Erzählung ist dem gleichnamigen Erzählband entnommen, der in der Übersetzung von Stephanie Jacobs dieses Jahr im Hansa Verlag erschienen ist. Always Happy Hour. Der Titel kann durchaus zynisch verstanden werden, wenn man ihn wörtlich nimmt. Aber Mary Millers Protagonistinnen verstehen darunter wahrscheinlich eher die Zeit, in der alkoholische Getränke in einer Bar verbilligt abgegeben werden, als wirklich glückliche Stunden. Mit einem untrüglichen Gespür für toxische Beziehungen suchen sie sich Männer, die nicht gut für sie sind, was nicht heißt, dass es nicht auch schöne Momente mit ihnen gäbe. Natürlich danke ich meinen Ex-Freunden, schreibt die 1977 geborene Autorin in ihrer Danksagung am Ende des Buchs. Ihr habt mir Stoff für Jahre im Voraus geliefert. Hier also jetzt Always Happy Hour. Es liest Lilly Lorenz, Regie Andrea Leclerc.
»Ziehst du dich nackig aus, wenn du reinkommst?«, fragt der Kleine. »Ich habe meinen normalen Bikini an, den weißen. Ich wollte immer einen weißen Bikini, und jetzt habe ich einen.« Der Kleine ist am flachen Ende in seiner Superman-Badehose und den Alligator-Crocs, die seine Mutter ihm gekauft hat und die er seitdem nicht mehr ausziehen will. »Kleiner Perverser«, sagt Richie, zieht ein letztes Mal an seiner Zigarette und schnippt sie weg. »Stell ihr nicht solche Fragen.« Ich wickle mir ein Handtuch um die Hüften, gehe ins Haus, durch den abgedunkelten Flur ins Gästezimmer seiner Mutter und ziehe mein Bikini aus. Ich streife mir mein Kleid wieder über. BH, keine Unterhose. Und mache den Schrank auf, um mir sein Marihuana anzusehen. Es muss noch eine Woche trocknen. Ich könnte es klauen, denke ich. Aber er würde es mir auch so geben. Eigentlich will ich es sowieso nicht. Es wäre nur cool, mal so einen ganzen Stängel zu besitzen. Der Kleine will Tacos zum Abendessen und Richie fährt mit uns in den Supermarkt. Der Kleine ist hinten in seinem Kindersitz festgeschnallt. Er lässt seine langen Beine baumeln und wirkt riesig für so einen Sitz. Es ist kalt zwischen den Kühlregalen mit Fleisch und Milchprodukten. Richie schiebt den Wagen und der Kleine und ich laufen links und rechts nebenher, während er Fisch, Steaks, Tortillas, Sour Cream, Zwiebeln, ein Sixpack Corona, Avocados, Tomaten, zwei verschiedene Sorten Käse, Chips und Salsa hineinlegt. Mehr als wir brauchen. Verschwenderisch viel. Ich verschränke die Arme und sauge das Wasser aus einer Haarsträhne. Als ich an der Kasse eine Flasche Cola Light in den Wagen stelle, hält mir der Kleine einen Schokoriegel hin und ich lege auch den in den Wagen. Und dann hält er mir ein Päckchen Kaugummis hin und ich sage ihm, er soll es zurücklegen, während Richie sein Portemonnaie zückt. Er schält die Dollars immer von einem Bündel ab. Er hat keinen Job, kein Einkommen. Er hat keine Karte und muss während der Öffnungszeiten zur Bank gehen, wenn er Geld abheben will. Auf dem Weg nach draußen zum Wagen nehme ich die Hand des Kleinen und er lässt sie mir einen Moment, dann zieht er sie weg. Und dann zwickt er mich mit beiden Händen in die Seiten und macht dabei Kille, Kille, Kille. Ich lache, dabei kitzelt es gar nicht. Sein Vater bohrt mir gern den Finger zwischen die Rippen. Das kitzelt auch nicht. »Hör auf«, sagt Richie, »sei nicht zu grob zu ihr.« Ich sehe den Kleinen an und lege ihm eine Hand auf den Kopf und er sieht zu mir hoch. Ich zucke mit den Schultern. Ich weiß nie so richtig, wie ich mich verhalten soll, wenn er dabei ist. Richie wollte, dass wir uns mögen. Und jetzt, wo wir uns mögen, sollen wir uns doch nicht so sehr mögen. Im Haus ziehe ich mein Bikini wieder an und gehe ins Schlafzimmer seiner Mutter, um dort ihr Bad zu benutzen. Sie ist übers Wochenende in Tupelo, bei einem Schönheitswettbewerb, mit Richies Schwester und deren beiden Töchtern. Bei der Toilette gegenüber vom Gästezimmer funktioniert die Spülung nicht richtig, sodass ich manchmal einen Eimer Wasser in den Spülkasten schütten muss. Und ich bin nicht so gern so lange auf Toilette. Wenn ich nicht kacke, wenn ich hübsch bin und nicht zu viele Fragen stelle, wird er mich lieben. Er wird mir alles Mögliche erzählen. Seine Gedanken und Ideen, wo sein Geld herkommt und was er so treibt, wenn ich nicht da bin. Im Moment erzählt er mir nur all das Miese, das ihm passiert ist. Das, was er allen erzählt. Zum Beispiel die Geschichte vom Rennwagen seines Vaters, der auf der Rennstrecke eine Runde nach der anderen dreht und dann vor den Augen seiner ganzen Familie gegen eine Wand rast und in Flammen aufgeht. Er wird wütend, wenn ihn jemand am Arm berührt oder auf eine bestimmte Weise ansieht, Deshalb verlieben sich alle in ihn. Während ich mit den Fingern die Avocado schäle, mariniert er den Fisch und schneidet das Steak in Streifen. Ich würfle Zwiebeln und Tomaten und zerdrücke das Ganze mit einer Gabel, gebe Knoblauchsalz und Zitrone dazu. Richie benutzt für alles ein extra Schälchen. Eins für die Sour Cream, eins für die Tomatenwürfel, eins für den geriebenen Käse und eins für die Salsa. Der Kleine taucht einen Tortilla-Chip in die Salsa und achtet darauf, keine Stückchen zu erwischen. »Magst du keine Tomaten?«, frage ich. Er antwortet nicht. »Tomaten sind irre lecker. Das tollste Essen überhaupt.« Er sieht sich auf dem kleinen Fernseher Wolverine gegen den unglaublichen Hulk an. »Probier mal die Guacamole«, sagt Richie. »Die hat Alice für dich gemacht.« »Nö«, sagt er. Er sieht kurz zu mir und dann wieder zum Fernseher. Der unglaubliche Hulk zermalmt Wolverine mit einem Felsbrocken. Und nachdem Hulk sich umgedreht hat und gegangen ist, kommt Wolverine, komplett wiederhergestellt, kein einziger Kratzer, von hinten und überrascht ihn. Dann schalten sie aus. »Welcher ist der Gute?«, frage ich. Und muss an diesen Typen denken, den ich damals mochte. Ein ehemaliger Kollege. Wir verbrachten oft die Pausen zusammen und ich dachte, er wäre bald mein Freund. Aber dann war er auf einmal mit einer 22-Jährigen zusammen und machte sie zur Schülerin seiner zahlreichen Hobbys. Schottischer Whisky, Akupunktur, Tai Chi. Alles Dinge, über die ich wirklich gern mehr gewusst hätte. Ich denke an das eine Mal, als ich ihn auf einer Party geritten habe, dass ich nichts dabei empfunden habe. »Wolverine«, sagt der Junge. Ich dachte, der unglaubliche Hulk wäre ein ganz normaler Mensch. Ein Forscher oder sowas in der Art. »Sie sind beide schiefgelaufene Regierungsexperimente«, sagt Richie. »Danach kommt Wolverine gegen Thor«, sagt der Kleine zu mir. Und Richie bringt den Fisch raus zum Grill. Ich beobachte ihn vom Fenster aus, schaue in den Himmel. Sieht nach Regen aus. Ich frage mich, was wir dann machen, wie wir uns dann die Zeit vertreiben. Am Abend sehen wir uns zu dritt auf Discovery Channel eine Sendung über irgendein längst ausgestorbenes Wesen an, das im Wasser gelebt hat. Von oben sieht man ein Schiff und dann ein riesiges schwarzes Ding, das ins Bild schwimmt. Wenn es wollte, könnte es das Schiff mühelos umkippen. Alle tot. Sie erzählen, wie dieses Wesen gelebt hat und wie es gestorben sein könnte. Krankheiten, Haie. Danach kommt was über einen Vogel, der die Form eines Flamingos hatte, aber viel größer war und richtig schnell rennen und anderen Tieren mit einem einzigen Schnabelhieb den Schädel zertrümmern konnte. Aber er ging allein jagen. Und immer wenn er Eier legte, wurden sie von Wölfen gefressen. Die Wissenschaftsleute bauen den Vogel aus Metall nach. Und man sieht, wie er mit dem Schnabel auf eine Honigmelone einhackt. Angeblich hat die Honigmelone dieselbe Konsistenz wie die graue Masse in unserem Hirn. Aber irgendwann langweilt es Richie und mich. Immer wieder dieselben paar Szenen, auf eine ganze Stunde ausgewalzt. Er liest im Time Magazine, auf dem vorn eine Schlange Arbeitsloser drauf ist, und ich nehme mir eins der Aquarellbücher seiner Mutter. Es ist ein Buch für alte Frauen, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und langweiligen Stillleben. Wahrscheinlich malt seine Mutter Obstschalen und Pastoralen. Wahrscheinlich ist sie glücklich damit, Obstschalen und Pastoralen zu malen. Ich frage mich, wie es in ihrem Kopf wohl aussieht. Ab und zu kommt vielleicht mal ein Gedanke, zum Beispiel, das Waschpulver ist fast alle. Und dann schreibt sie es auf eine Liste und er ist wieder weg. Und eine Stunde später kommt dann vielleicht der Nächste, sowas wie, was wohl heute Abend im Fernsehen kommt? Und dann holt sie die Fernsehzeitung heraus. Ich frage mich, ob sie manchmal die Augen zumacht und das Auto sieht, das auf der Rennstrecke Kreise dreht und dann in die Wand kracht. Als die Sendung vorbei ist, geht Richie mit dem Kleinen zur Toilette. Er pinkelt in letzter Zeit öfter mal ins Bett, sodass sie morgens beide nasse Beine haben. Wenn er mir erzählt, dass der Kleine ihn vollgepinkelt hat, muss ich immer an diese eine Nacht während der Highschool denken, als ich betrunken mit einer Freundin zusammen in meinem schmalen Bett geschlafen habe, mich nachts eingepinkelt und dann behauptet habe, sie wäre es gewesen. Demselben Mädchen habe ich auch erzählt, das Ouija-Brett hätte prophezeit, sie würde in knapp einem Jahr bei einem Unfall sterben und ihr das Datum genannt. Im Nachhinein betrachtet war ich damals echt fies zu anderen. Aber das ist mir erst jetzt klar. Ich hatte ein ganz anderes Bild von mir selbst. Ich nehme die Fernbedienung, seppe ein bisschen und schaue bei den Reality-Shows rein, die ich verpasst habe. Zu Hause habe ich kein Kabelfernsehen, Nur einen kleinen Stapel DVDs, die ich schon so oft gesehen habe, dass ich sie auswendig kenne. The Virgin Suicides, The Big Lebowski, American Beauty, Thank You for Smoking. In manchen Situationen überlege ich, was der Dude wohl machen würde, ob er sich einfach weiter an seine strikte Drogendiät halten und bowlen gehen würde. Sie kommen zurück ins Wohnzimmer und ich sehe lächelnd zu ihnen hoch. Sag Alice gute Nacht, sagt Richie. Gute Nacht, sagt der Kleine. Er umarmt mich und ich rieche seine Haare und seine Haut, seifig und sauber. Und dann gehen sie wieder in ihr Zimmer, wo Richie ihm aus dem Buch vorliest, das der Kleine ihm zum Vatertag geschenkt hat. Auf dem Cover ist ein Bärenvater, der sein Junges an sich drückt und über ihren Köpfen schwebt ein rosa Herz. Ich sehe die Hunde vor der Tür stehen, den lieben, etwas treu-doofen von Richie und den alten Tauben von seiner Mutter, der sich selbst nicht mehr winseln hört. Und ich gehe auf Zehenspitzen in die Küche, hole mir ein Bier und ziehe die Schublade auf, um einen Flaschenöffner zu suchen. Ich versuche leise zu sein, weil ich will, dass der Kleine einschläft, klappere aber doch ziemlich laut herum. Endlich finde ich einen, mache die Flasche auf und lasse den Kronkorken auf dem Küchentresen liegen. Dann schleiche ich wieder ins Wohnzimmer und lese das über die Arbeitslosen. Ganz normale Leute, die ihren Job wahrscheinlich nicht schlechter gemacht haben als all die anderen Flachpfeifen da draußen. Aber ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich wieder an Richie denken muss und daran, dass ich ihm schon wieder gesagt habe, dass ich ihn liebe. Ein Versehen. Und wie er dann mein Gesicht in beide Hände genommen hat, sodass ich ihm in die Augen sehen musste und gesagt hat, und du weißt, was ich für dich empfinde. Als ich mir sicher bin, dass sie beide schlafen, schleiche ich mich zu ihrer Tür. Sie liegen mit dem Rücken zu mir und Richie hat einen Arm um den Kleinen gelegt. Ich berühre meinen Freund und er macht die Augen auf. Er kommt mit mir ins Wohnzimmer, schlingt mir die Arme um die Taille und legt den Kopf auf meine Schulter. Bringst du mich zur Tür? Frage ich. Du kannst hierbleiben, sagt er. Ich weiß, aber ich muss nach Hause. Ich schlafe nicht gern im Gästezimmer seiner Mutter, wache nicht gern inmitten von Dekomuscheln und Bildern von Booten und leeren Strandliegen allein in einem Bett auf. Wir bleiben in der Einfahrt stehen und küssen uns. Dann steige ich ins Auto und kurbele das Fenster runter. Ich rufe dich morgen an. Ich frage mich, ob er mich wohl mehr liebt, weil ich jetzt fahre. Vielleicht bekommt er das Gefühl, ich entgleite ihm, suche mir vielleicht jemand anders, mit dem ich fernsehe oder bei Winn-Dixie durch die Gänge schlendere. Ich rolle aus der Einfahrt, mit so beschlagener Windschutzscheibe, dass ich kaum was sehe. Ich versuche, sie mit der bloßen Hand abzuwischen und drehe die Scheibenlüftung voll auf, hilft aber auch nicht. Ein Polizist fährt aus einer Tankstelle und folgt mir langsam über die Brücke. Dann biegt er ab. Er bleibt in seiner Stadt, einer schöneren Stadt, durch eine Brücke von meiner getrennt. Richie hat ein Vorstellungsgespräch für eine Stelle als Lehrer für Problemkids, Teenager, die aus der normalen Schule rausgenommen und auf eine kleinere Förderschule geschickt worden sind, in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder zurück können. Er hat im Mai seinen Abschluss gemacht und will ihn jetzt nutzen, nicht mehr mit den Händen arbeiten. Einmal habe ich zufällig mitgehört, wie er meiner Freundin Gretchen erzählt hat, er wäre gelernter Schreiner, was ich noch nicht wusste und was vielleicht auch gelogen war. Angeblich ist das Haus in Florida, in dem er mit seiner Familie gelebt hat und aus dem er ausgezogen ist, von oben bis unten voll von Möbeln und Kunstwerken, die er selbst geschreinert hat. Und jetzt gehört alles seiner Ex-Frau. Aber seine Ex-Frau wohnt ja hier. Deshalb weiß ich nicht genau, was mit dem Haus passiert ist, ob es verkauft worden ist und ob es ihnen überhaupt je gehört hat. Während ich im Unterricht bin, geht er in die Mall, kauft sich eine Krawatte und Hemden. Ich kann keine Krawatte binden, sagt er mir am Telefon. Frag deine Mutter. Ich google mal, sagt er. Und ich frage mich, was er wohl für einen Händedruck hat. Das sind die beiden wichtigsten Dinge, die meine Brüder von meinem Vater gelernt haben. Händedruck und Krawatte. Als ich wieder zu Hause bin, schickt er mir ein Ganzkörperfoto, das er vor dem Spiegel gemacht hat. Frisch rasiert, in Schlips und Kragen und khakifarbener Hose. Im Kostüm des Feindes. Direkt danach ruft er an und fragt, ob ich es bekommen habe. Siehst aus wie Mamas Liebling. Du meinst wie ein echter Kerl. Natürlich. Wie ein sehr männlicher Mann in einer Chino-Hose, sage ich. Und das erinnert mich an einen Ex, der in seinem Ingenieursjob jeden Tag Chino-Hosen trug. Wir kauften sie immer bei Kohl und einmal in der Woche bügelte ich einen ganzen Stapel davon. »Komm doch vorbei«, sagt er. Ich stecke meinen Bikini in die Handtasche und dann noch meine Zahnbürste, falls ich bei ihm übernachte. Dann fahre ich über die Brücke und höre dabei eine Dirtik-CD, die er mir gebrannt hat. Er brennt mir andauernd irgendwelche CDs, von denen er will, dass sie mir gefallen, und listet mir auf den Umschlägen fein säuberlich die Songs auf. Ich fahre bei der Tankstelle vorbei und nehme ein Sixpack mit. Dann halte ich vor dem Haus seiner Mutter, wo er gerade oben ohne den Rasen mäht. Ich tue, als würde ich lesen, und sehe zu, wie er auf dem Rasenmäher hin und her fährt. Eigentlich dachte ich, er hätte den Kleinen heute Abend nicht. Aber dann steht auf einmal seine Ex in ihrem aktuellen, hochglanzpolierten SUV in der Einfahrt. Und Richie fährt mit dem Mäher zur Rasenkante, um die beiden zu begrüßen. Ich frage mich, wo das Geld herkommt, wie das geht, dass immer welches da ist, obwohl niemand arbeitet, und werfe einen Blick zu meinem alten Honda, den ich an der Straße geparkt habe. Seine Ex, dünn mit Silikontitten, rotgefärbten Haaren und irgendeinem verschnörkelten Rankentattoo im Nacken. Sie geht zur Beifahrerseite, hebt den Kleinen aus seinem Kindersitz und setzt ihn sich wie ein Baby auf die Hüfte. Er hat einen Camcorder in den Händen. Sie setzt ihn ab und er kommt zu mir herübergeschlurft. Ich trinke gerade ein Bier. »Funktioniert der?«, frage ich. »Ja klar«, sagt er. Er drückt auf einen Knopf und ein rotes Licht blinkt. »Mach mal irgendwas«, sage ich und nehme den Camcorder. Er klettert auf den Rasenmäher, springt runter und tritt gegen einen Baum. Ich richte die Kamera auf Richies Ex, die sagt, dass der Kleine morgen ein Fußballspiel hat und dass sie hingeht. Als sie weg ist, läuft der Kleine ins Haus und zieht seine Badehose an. Und Richie setzt sich auf das Sprungbrett und holt die Pfeife aus seiner Zigarettenschachtel. Das Gras ist jetzt trocken. Er bietet mir welches an, aber ich schüttle den Kopf. Der eine, mit dem ich ein paar Beziehungen vorher mal zusammen war und den ich auch wirklich mochte, hat jeden Tag gekifft. Mit ihm habe ich es zum ersten Mal probiert. Zum ersten und letzten Mal. Das unterschied mich von den anderen Mädchen, mit denen er zusammen gewesen war. Die mit der traurigen Kindheit, die schon mal wegen einer Überdosis Tabletten ins Krankenhaus gekommen waren. »Du kannst mit zu dem Spiel kommen, wenn du willst«, sagt er. »Habe ich dir schon die Trikots gezeigt?« Die anderen Trainer sind einfach in Rot oder Blau glücklich, aber Richie hat irgendeinen ellenlangen, albernen Namen auf seine grünen Trikots drucken lassen, sowas wie Ninja Jiu-Jitsu Warrior Robots. »Ich fühle mich nicht wohl, wenn sie dabei ist«, sage ich. Wie sie den Kleinen ständig hin und her reichen, das hat wenig mit ihm zu tun oder mit dem, was er braucht. Am liebsten würde ich das sagen, aber ich kann nicht. »Gib mir mal die Pfeife«. Er hält das Loch an der Seite mit dem Daumen zu, zündet sie mir an und öffnet es dann in regelmäßigen Abständen, während ich inhaliere. Ich muss an dieses runde Döschen mit den Metallzähnen denken, das mein Ex hatte, die Jointstummel in seinem Aschenbecher und dass er immer mal ein paar davon sammelte und auch die rauchte. All diese Dinge hatten irgendwelche Namen. Ich ziehe nochmal und der Kleine kommt aus dem Haus, holt Schwimmbretter aus der Auflagenbox am Pool und wirft sie ins Wasser. Diverse Größen und mit diversen Superhelden drauf. Er paddelt wie ein Hund zum tiefen Ende, hält sich am Sprungbrett fest und zeigt mir, wie er sich hochziehen kann. Er hat so dünne Ärmchen. Ich mag es, wie sie sich anfühlen, wenn er mich abends drückt, bevor er schlafen geht und bevor ich Richie leise auf dem Sofa seiner Mutter ficke. »Was willst du zum Abendessen?«, fragt er den Kleinen. »Tacos«, sagt er. Aber das sagt er immer, bevor man ihn daran erinnert, was es noch für Möglichkeiten gäbe. »Wie wär's mit Hamburgern?«, fragt Richie. »Au ja«, sagt der Kleine und stößt sich ab. »Wär das okay für dich?« »Ich spüre jeden einzelnen Gesichtsmuskel«, sage ich, streiche mir über die Stirn und ziehe die Wangen glatt. »Weil du so lächelst.« »Ich lächele?« Seine Mutter kommt mit einer der beiden Enkelinnen heraus, dem jüngeren Beauty-Wettbewerb-Mädchen. Sie ist blond, hat blaue Augen und trägt einen lila Badeanzug mit angenähtem Tütü. Sie rennt auf mich zu, den winzigen Zeigefinger ausgestreckt. »Wer ist die da?«, fragt sie. »Wer ist sie?«, sagt Richie. »Alice.« Das Mädchen dreht sich um und läuft wieder zu Richies Mutter, die ihr Schwimmflügel überstreift. Wenn ich sie so sehe, wünsche ich mir ein hübsches, freches, kleines Mädchen, das später mal Cheerleaderin und Homecoming-Queen und das Sweetheart von Sigmar Chai wird. All das, was ich damals immer blöd fand, weil ich es sowieso nicht hätte werden können. Sie ist klasse. Am liebsten würde ich sie klauen. Ich verkaufe sie dir, sagt er. Und dann? Ich hatte heute ein Schreiben in der Post. Am Mittwoch habe ich einen Termin zum Fingerabdrücke nehmen. Das ist gut. Wahrscheinlich schon. Du musst bestimmt auch einen Drogentest machen, sage ich. Er besorgt sich etwas, das den ganzen Körper einmal komplett reinigt, sagt er. Sie finden nichts. Ich mag diese Art von Selbstbewusstsein. Selbst wenn sie doch was finden würden, wäre ich beeindruckt. Er fummelt an seinen Pflanzen rum, zupft hier und da welke Blätter ab und ich gehe in sein Schlafzimmer, setze mich aufs Bett und krame mein Bikini aus meiner riesigen Handtasche. Einmal habe ich in seinem Bett geschlafen. Obwohl die Bettwäsche frisch roch, hat sie sich schmutzig angefühlt, genau wie ich es mir vorgestellt hatte. Am nächsten Morgen musste er früh raus, um einem Freund beim Umzug zu helfen. Aber bevor er gegangen ist, hat er mir einen Kuss gegeben und gesagt, ich soll ruhig ausschlafen. Und ich fühlte mich geliebt. Ich betrachte die Gitarren, die an den Wänden hängen, und irgendein wertvolles Zupfinstrument, das er aus Indien mitgebracht hat. Er konnte es nicht einchecken und musste es den ganzen Flug über auf dem Schoß halten. Die Regale sind voller Bücher. Es gibt Campingzeug, ein Klavier, stapelweise Fotos, Briefe und Klamotten. Und auf dem Boden liegen die Spielsachen seines Sohns verstreut. Ein Leben, das einmal ein ganzes Haus gefüllt hat, komprimiert auf ein Zimmer.